aargausport.ch, dein Sportpodcast aus dem Kanton Aargau.
aargausport.ch Podcast, das ist der Podcast, der sich wie immer ausschließlich ums Sportgeschehen im Kanton Aargau kümmert. Und heute wieder mit mir, Fabio Baranzini von aargausport.ch und Martin Probst, Regionalsportredakteur von der Aargau-Zeitung. Martin, wie immer, schön bist du da.
Danke, freut mich da zu sein. Draußen regnet es, es ist mal wieder ein bisschen kühler geworden. Ich finde es eigentlich noch ganz angenehm.
Ja, würde ich auch sagen. Das ist durchaus okay. Ich glaube aber, unser heutiger Gast findet es nicht so cool, wenn es Regen hat. Ich glaube, der ist eher nicht so ein Regenfan. Was meinst du?
Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, der Sand ist nicht so cool, wenn er nass ist. Normalerweise, wenn ich irgendwo in der Ferien bin am Meer und es dort mal schiffe, gehe ich auch nicht unbedingt baden. Wobei, er badet ja nicht im Sand, oder?
Ich glaube es nicht, nein. Und falls ihr schon drauf sind, welche Sport, was wir heute zum Thema haben, es ist Beach Soccer, wo uns heute wird beschäftigen und wir haben den Dejan Stankovic Gast. Für die, die ihn nicht kennen, das ist wahrscheinlich etwa der erfolgreichste oder prägendste Beach-Soccer-Spieler, den wir in der Schweiz je gehabt haben. 2-3 Eckdaten zu ihm, dass ihr wisst, was er alles geleistet hat. Er ist über 20 Jahre in der Nazi dabei gewesen, hat 415 Länderspiele gemacht für die Schweiz und hat in dieser Zeit mehr als 1000 Goal geschossen, x Titel geholt. Zählen sind alle auf, es wird viel zu lang dauern. Wir kommen nachher im Gespräch sicher auch noch auf die Erfolge. Aber der Grund, warum wir gerade jetzt mit ihm reden, ist, er hat seinen Rücktritt bekannt gegeben vor wenigen Tagen und wir haben gefunden, das nehmen wir natürlich als Anlass, um mit ihm über die ganze Karriere nochmal ein bisschen zu reden, aber auch über Gründe für seinen Rücktritt. Und darum freuen wir uns sehr, dass er sich heute Zeit nimmt. Herzlich willkommen bei uns, Dejan.
Danke, ich bin sehr gerne da und bin gespannt auf eure Fragen.
Sehr gut, dann fangen wir doch gerade an, wenn du schon gespannt bist auf die Fragen. Ich würde nachher sehr gerne mit dir über deine Karriere natürlich reden, noch ein bisschen zurückschauen. Ich komme ganz am Schluss an, weil das ist das Aktuellste. Du hast vor wenigen Tagen bekannt gegeben, dass du deine Karriere wirst beenden wirst, dass du zurücktrittst. Ganz einfach die Frage, warum?
Ja, es war kein Entscheid gewesen, kein kurzfristiger Entscheid. Ich habe da wirklich Tage und Nacht darüber nachgedacht und gemacht. Und da, es hat mich auch belastet, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich werde nächsten Montag 40. Ich bin beruflich neu orientiert, habe mich neu orientiert, habe neue Stellen angefangen. In einer anderen Region, arbeite jetzt am Zürichsee. Und es ist, wie soll ich sagen, ein schmerzhafter Entscheid gewesen. Der Aufwand war enorm gewesen, der war echt enorm gewesen. Und ich wollte einfach nicht, dass ich einfach dabei bin, sondern ich bin eher so ein bisschen immer ein ehrgeiziger Typ gewesen. Also wenn, dann bin ich ja richtig dabei. Und mit 4 Trainings pro Woche plus, eben wie schon gesagt, der Körper wird älter, man muss eigentlich zusätzlich mehr machen, Trainings zusätzlich dazu. Und das liegt einfach nicht mehr drin. Das liegt nicht mehr drin, dass es einfach zeitlich wirklich sehr viel Aufwand, Ferien mir gibt. Ich arbeite jetzt 100% seit ein paar Jahren und ich gebe eigentlich alle 5 Wochen Ferien. Gebe ich eigentlich als Beisogerennen. Und der Zeitpunkt ist gekommen, um wirklich sich neu orientieren, Prioritäten anders zu setzen. Beruflich habe ich sie schon gemacht. Ich habe vor 3 Wochen neue Stelle angefangen, wie ich erwähnt habe. Und es liegt einfach nicht mehr drin, vom Aufwand her, von der Belastung. Für Regeneration ist auch noch ein wichtiger Punkt. Und habe mich wirklich entschlossen, zum zurückzutreten. Mein letztes Spiel war letztes Jahr im Oktober, an der WM-Quali. Wir haben die WM-Quali knapp verpasst. Im letzten Spiel haben wir dann verloren. Und hätten wir uns für die WM qualifiziert, keine Diskussion, hätte ich mich nochmal Top 2 gemacht für die WM, für die FIFA-WM, wäre ich Top 4 gewesen und hätte das sicher nochmal durchgezogen. Aber jetzt, in dem Moment, ist wirklich für mich der richtige Zeitpunkt. Und ich habe genug erlebt, habe wirklich Tolles erlebt, wunderschöne Sachen erlebt. Schöne Erinnerungen, die bleiben für mich. Und das sind so ein bisschen Beweggründe, um den Entscheid zu treffen.
Dann hast du irgendwann bist zum Schluss gekommen, ja, es ist jetzt der richtige Moment, um den Schlussstrich zu ziehen. Und dann hast du deine Kollegin informiert und die haben ja wahrscheinlich gedacht, Beach Soccer ohne Dejan, das geht irgendwie gar nicht. Oder wie sind die Reaktionen im Team von Kollegen, von ja, allen, die dich begleitet haben in vielen Jahren?
Ja, es ist so, dass ich das eigentlich auch schon bereits vor einiger Zeit mit dem Angelo Scherinzi sicher als allererstes darüber geredet habe, das ist klar. Ich habe ihm meine Gedanken erwähnt, habe ihm gesagt, look, Angelo, es ist so. Und wir haben nicht nur einmal darüber geredet, sondern einfach, er hat mir da ganz, ganz klar die Unterstützung gegeben, gesagt, Jan, look, es ist ganz klar dein Entscheid. Er unterstützt mich, egal wie es rauskommt. Und dann wirklich habe ich ihm das erklärt und er hat das auch gut aufgenommen, hat das verstanden, keine Diskussion und kann meinen Entscheid nachvollziehen. Natürlich ist er traurig, natürlich ist es keine einfache Zeit auch für ihn, weil wir haben doch einiges erlebt miteinander. Wir sind nicht nur Trainer und Spieler, sondern da ist wirklich viel, viel mehr entstanden zwischen uns. Natürlich auch nachher habe ich dann, bevor ich es wirklich der Mannschaft offiziell verkündet habe, habe ich mit den erfahrenen Spielern, die etwas länger dabei sind, wie Sandro Spaccaratella, Noe Lott, die haben es natürlich auch zuerst von mir persönlich erfahren, oder? Das ist ganz klar. Sie sind, ja, wie soll ich sagen, überrascht nicht, aber traurig, ja. Aber sie verstehen auch meinen Entscheid ganz klar. Und eben, wie gesagt, 40, 21 wunderschöne Jahre in der Nationalmannschaft. Und unvergessliche Momente.
Jetzt gehen wir doch gerade ein bisschen zu diesem Moment und schauen noch ein bisschen zurück. Jetzt hast du es gerade selber gesagt, 21, ich habe es im Intro schon gesagt, wie viel über 400 Länderspiele, mehr als 1000 Goal. Du hast x WM-Teilnahmen gehabt, ich glaube 6, wenn ich es richtig nachgeschaut habe. Du hast bei diesen WM 47 Goal gemacht und wenn ich das auch noch richtig nachgeschaut habe, ist das Rang 2 in der ewigen Bestenliste von den Torschützen an Weltmeisterschaften. Du hast x Meistertitel geholt in der Schweiz, im Ausland. Wenn du all die Zahlen jetzt nochmal hörst, was löst das bei dir aus?
Ja, Fabio, du hast recht gut recherchiert, gesehen. Das stimmt, alles, was du jetzt erwähnt hast, das stimmt wirklich alles. Ich hatte da keinen spezifischen guten, einen speziellen Moment für den Picken, weil es sind wirklich 90, 95, sogar 99 eigentlich nur schöne Momente gewesen. Es waren Reisen gewesen um die Welt herum. Ich durfte die Welt wirklich bereisen, Sprachen kennenlernen, Kulturen kennenlernen und alles. Und x Freunde fürs Leben auch gefunden, weltweit. Und das kann man nie mehr wegnehmen. Wenn ich sportlich etwas müsste vorziehen, ist es dann wirklich die FIFA-WM, unsere allererste FIFA-WM 2009 in Dubai. Wir sind vorher eigentlich immer knapp gescheitert, immer am letzten Match, Jahre davor. Es hat nie klappen. Und dann haben wir es endlich mal geschafft, 09. Und FIFA, ich glaube, die Story ist bekannt. Die FIFA-WM war unglaublich gewesen. Wir sind ohne einen Druck sind wir auf Dubai gereist. Parat. Wir haben hart dafür geschafft. Wir haben uns den ganzen Winter wirklich sehr hart vorbereitet. Wir haben 4, teilweise 5 Trainingseinheiten im Winter gehabt. FIFA-WM war im November gewesen. Und sind dann ohne irgendwelchen Druck einfach wirklich frei aufgespielt vom ersten Match. Und es ist unglaublich gut gelaufen. Wir haben einen unglaublichen Teamgeist in der Mannschaft. Wir sind 12 Spieler, 12 Freunde. Wir sind echt gute Freunde, alle miteinander. Die Atmosphäre, die Stimmung in der Mannschaft ist einzigartig. Wir haben dort Spiel zu Spiel das erste gewonnen, das zweite gewonnen, nachher im dritten Gruppenspiel gegen Brasilien spielen wir gegen Brasilien, wo bis dahin irgendwie 200 Matches nicht verloren hat. Und wir spielen gegen Brasilien und irgendwie 6 Minuten vor Schluss steht 2-1 für die Schweiz. Und dann, es ist einfach, kommt Gänsehaut, wenn ich nur noch daran denke. Und klar, wir verlieren den Match am Schluss 4-2 gegen Brasilien. Sind dann nachher aber über das Viertelfinale Russland. Da hat niemand erwartet, dass wir den Match gewinnen gegen Russland. Und wir gewinnen 4-2. Ich durfte 3 Goal schiessen. Halbfinale gegen Uruguay war ein Spaziergang. Wir haben die überfahren. 7-2 oder 7-4. 7-4 war es am Schluss. Und dann nachher im Finale nochmal gegen Brasilien. Also das sind so Momente, wo einfach ja, die Erfahrung dort, die erste FIFA-WM, die war sensationell gewesen. Von der organisatorischen her, vom sportlichen her, die ganze Erfahrung, das war dazu mal mein erstes Mal in Dubai gewesen, überhaupt, was danach eigentlich zum Traumdestination wurde von mir. 2 bis 3 Mal pro Jahr bin ich in der Nacht nachträglich immer auf Dubai Ferien machen oder spielen und weiß auch nicht immer. Also die Momente, die FIFA-WM im 09, sehr speziell. Es gibt noch weitere. 3 Jahre später haben wir die Europa League gewonnen. Das erste Mal überhaupt, seit Beach Soccer in der Schweiz geht. Europa League, das ist auch auf internationale Bühne. Dann haben wir im 22, also genau 10 Jahre später, haben wir sie wieder dürfen gewinnen. Und ja, das sind so die Momente, die Höhepunkte. Aber nebst denen wirklich sind so viele emotive Match gewesen, mit Leidenschaft, mit Kampf und Geist. Das sind auch Reisen gewesen, wo nicht unbedingt schön waren. Beispielsweise in Nigeria sind wir mal einig gewesen, oder in El Salvador. Beide sehr kriminelle Länder. Man kann sich das gar nicht vorstellen, wie es dort aussieht. Das sind so die Erinnerungen, die wirklich werden bleiben.
Man merkt, du lebst das nochmal 2009 als 6 Gäste gewesen. Wir haben dort selber gewonnen. Du bist, glaube ich, bester Torschütze vom Turnier gewesen und bester Spieler ausgezeichnet worden, auch von dir selber. Ein Riesenturnier. Das war ja auch so ein bisschen die Zeit gewesen, wo man gemerkt hat, es entsteht so ein bisschen wirklich auch ein Hype um das Schweizer Nationalteam. Ihr seid überall präsent gewesen. Und gleich irgendwie über all die Jahre hat man es nicht geschafft, dann noch irgendwo einen draufzulegen. Hast du das auch so ein bisschen so erlebt nachher? Also ich meine jetzt weniger sportlich, sondern eben wirklich so vielleicht noch mehr Hype können erzeugen, noch mehr Leute begeistern.
Es ist so, ich rede jetzt wirklich nochmal über die 09 WM in Dubai. Also dort ist wirklich etwas gegangen. Dort der Hype, Medien, SRF, teilweise Match, auch Zusammenfassungen gebracht. Also sobald Medien im Spiel sind, dann ist es natürlich ganz etwas anderes. Der Hype war da gewesen. Ich sage jetzt mal 3, 4, maximum 5 Jahre, ist es echt bergauf gegangen mit dem Beachsoccer. Also wir können in der Schweiz eine Beachsoccer-Liga ausbreiten. Wir haben 18 Vereine gehabt in der Nationalliga A. Wir haben den ACB gehabt, wir haben Frauen gehabt, wir haben für Kids etwas, Junior Days, die wir gemacht haben für Kids. Den Hype hat man dann schon gespürt nach dem Erfolg in 09. Das ist so. Aber nachher ist dann bereits wieder, wie soll ich sagen, im 15, 16 ist bereits wieder, ja, aus welchen Gründen auch immer, also erfolgreich sind wir mit der Nationalmannschaft immer gewesen. Unterstützung vom Verband hätten wir ein bisschen mehr gewünscht, wenn ich ganz ehrlich darf sagen. Und ja, und dann ist es nachher durchab, es hat dann so ein bisschen wie ein, ja, die Liga ist dann nachher nicht mehr attraktiver geworden, wir haben viele Spiele verloren, die Nationalmannschaft ist eigentlich immer stabil gewesen. Wir haben dort die goldige Generation, sage jetzt wirklich von dort, von 09 bis 15, 16, hat die gehabt. Die gehabt. Wir sind dort 12, 14 Spieler gsi, wo unheimlich gsi sind für jeden Gegner. Und wir sind wirklich, wir haben so viel Kreis miteinander. Wir haben den Sommer durch, wo die Saison gsi ist, sind wir mehr unterwegs miteinander als mit der Familie. Wir haben uns mehr gesehen. Und das hat uns wirklich zusammengeschweißt. Darum, auch der Erfolg, der ist nicht einfach so gekommen, sondern der Aufwand ist auch da gewesen. Wir haben viel dafür gemacht. Aber der Hype ist nachher, muss ich ehrlich sagen, der ist wirklich ein bisschen die Hose. Klar, wir sind immer noch eine Randsportart, das wird auch immer so sein. Und, aber der Erfolg, der ist immer da gewesen, auch nachher. Wir haben nachher nochmal 17, wir haben 19, haben wir FIFA-WM gespielt. Im 21 nachher nochmal, ist auch nochmal etwas durchgegangen. Bei FIFA-WM sind wir dritter Platz geworden. Wir haben auch dort alles abgeräumt. Der Noël Lott hat den besten Spieler geholt. Der Elliot, der Goalie-Munut, ist der beste Goalie geworden. Der Glenn ist Torschützenkönig geworden. Ich bin zweiter Torschützenkönig geworden. Also auch dort ist ein Hype nochmal auf. Aber leider haben wir es dann wirklich nachher ein bisschen aus der Hand gegeben. Warum auch immer. Einfach, weil die Unterstützung, die finanzielle Unterstützung einfach schwierig war. Und nachher, ja, die Goldene Generation hat dann immer abgegeben. Es sind immer wie gewisse Spieler, haben dann aufgehört, wie ein Moritz Jäcki, der Captain, sein Bruder, der Valentin, der Goalie, dann der Stefan Loi ist dann auch langsam gegangen, der Stefan Meyer ist sogar vor ihm noch gegangen. Also es ist dann immer ein bisschen, ja, immer ein Jahr später ist immer wieder mal eine andere Stammkraft, wo das Spiel eigentlich beherrscht hat, ist immer wieder dann zurückgetreten. Klar, verständlich, aber dann sind immer wieder auch neue Leute dazugekommen, wie ein Noël Lott, der seit 2013, 2014 dabei ist. Der Tobi Steinemann, der Glenn Hodler sind ja dann auch wieder alles nachgekommen, alles super Spieler sind. Und ja, ich hätte mir, wenn ich jetzt zurück könnte, ein bisschen die Unterstützung vom Verband hätte ich.
Kannst du dich ganz schnell einhängen? Was ist, wenn du sagst, Unterstützung? Du hast vorher mal das Finanzielle noch angesprochen. Ich gehe davon aus, nur mit dem Geld wäre es wahrscheinlich gleich nicht gemacht. Was hast du jetzt das Gefühl? Was hätte es gebraucht, damit jetzt die zwei Mal, wo es den Hype gegeben hat, vor allem mit der WM zusammen, einer ist zweiter, einer ist dritter geworden, was hätte es gebraucht, um Beachsoccer vielleicht noch ein bisschen mehr etablieren oder vielleicht den Meisterschaftsbetrieb noch ein bisschen grösser zu machen? Was hast du das Gefühl, hat gefehlt?
Ja, dadurch eben halt die Liga wirklich nicht vom Verband, vom Schweizerischen Fußballverband zur Verfügung gestellt wird. Das heisst, es macht immer noch eine Privatfirma. Und das ist der falsche Weg. Das ist definitiv der falsche Weg. Wir haben keine lizenzierten Beachsoccer-Spieler, junge. Es sind immer wieder ein bisschen die gleichen, die dabei sind in der Liga seit Jahren. Seit Jahren auch die gleichen Vereine. Bei den Frauen ist es genau gleich, aber wir haben kein Juniorenkonzept, wo wir können fordern, wo wir können ihnen mal vielleicht auch eine Liga zur Verfügung stellen. Dass sie teilweise den Sommer durch, wenn Fußball nicht läuft, dass man das aus, sage jetzt mal von Mai, Juni, Juli, dort, wo wir freie Zeit haben vom Fußball, dass wir dort eine Beachsoccer-Liga, wir hätten genug Spieler können auftreiben. Aber einfach das ganze Konzept und alles wäre meiner Meinung nach wäre etwas möglich gewesen.
Ist neu kommuniziert worden oder wieso ist es nicht passiert? Ich nehme an, ihr habt ja immer wieder das Gespräch gesucht mit dem Verband. Also eben das, was du jetzt geschildert hast, wieso ist das Interesse nicht da gewesen, um das zu probieren? Oder du jetzt gesagt hast, mit so einer Sommerliga oder Ähnlichem.
Das ist ganz klar. Das sind einfach verschiedene Meinungen und Ansichtssachen von gewissen Verbänden. Und ich rede jetzt auch vom Schweizerischen Fußballverband, wo einfach ja, nicht den Stellenwert uns gegeben hat, den wir uns gerne gewünscht hätten. Ich sage es jetzt mal so. Ich rede jetzt wirklich nicht nur von der Nationalmannschaft, sondern allgemein Beachsoccer in der Schweiz. Da müssen wir uns nicht schönreden, sondern der ist wirklich, der wird immer von Jahr zu Jahr schlechter. Und ich mache mir ein bisschen Gedanken, ich mache mir auch ein bisschen Sorgen, wie es in Zukunft aussieht mit dem Beachsoccer. Weil schlussendlich habe ich 20 Jahre meine Leidenschaft vergebens gemacht. Sage ich jetzt mal so, ich hoffe, dass das wirklich nicht passiert. Und deshalb werden wir sehen, was die Zukunft bringt.
Ist das irgendwo ein bisschen frustrierend? Du hast beschrieben am Anfang, wie auf einer Seite wie viel Aufwand ihr reinsteckt, was alles dahinter ist. Parallel zum Arbeiten selbstverständlich, nicht als Profisportler, sondern eben noch nebendran. Und auch der Erfolg, der oben ist, also es ist irgendwie so, mehr kann man ja gar nicht machen und trotzdem funktioniert es nicht. Und wie du sagst, es wird immer schlechter. Ist das irgendwo durch ein bisschen frustrierend, dass das Ergebnis ist, nach 20 Jahren Beachsoccer?
Das ist leider so, Fabio. Das ist wirklich so. Aber mehr oder respektive die ganze Spieler, Nationalmannschaft, wo in dieser Szene drin ist, wir können nicht mehr machen. Wir haben auch diverse Versuche gemacht und Konzepte zusammengestellt und Gespräche geführt und, aber leider immer wieder nicht unbedingt erfolglos, aber nicht richtig das, was wir auch wollen. Und Das ist halt der Stellenwert als Randsportart, der wird immer noch so sein. Und da haben wir wirklich, kannst du mir glauben, wirklich genug versucht. Ja.
Wir haben jetzt immer über den Schweizerischen Fußballverband geredet. Irgendwie das Gefühl hat man, im Aargau ist es ein bisschen anders, oder? Ihr habt mit Hannes Hurter, hat euch, glaube ich, recht begleitet. Er ist Geschäftsführer vom Aargauer Fußballverband. Wir haben wahnsinnig viele Aargauer Spieler, also gute Spieler, die ja dann die Nationalmannschaft auch geprägt haben, inklusive dir. Du bist heute ja auch bei uns im Aargauer Sport Podcast. Was ist im Aargau vielleicht ein bisschen anders als andere Ort?
Es ist so, ich erwähne den Hannes sehr gerne. Der Hannes hat einiges, wirklich einiges für uns gemacht. Natürlich sind wir, 80% der Spieler sind alle aus dem Aargau. Aber das kommt nicht einfach so. Auch die meisten Vereine kommen da, die Spieler und der ganze Aufwand, das ist einfach, ich weiß halt auch nicht. Das ist alles nicht beieinander. Der Hannes hat uns in Aarau einen Platz zaubert in der Body. Wir haben vorher alle in Basel trainiert. Klar, damals auch vor 20 Jahren sind auch, sage ich jetzt mal, 80-90% der Spieler sind aus dem Raum Basel gekommen. Was auch verständlich ist, dass man dann auch in Basel trainiert. Aber mit der Zeit hat sich das abgeneigt. Immer wie weniger aus dem Raum Basel gehabt, sind viel mehr aus dem Aargau gekommen, Zürich. Und dann, wo der Entscheid gekommen ist, dass der Platz zu Aarau reinkommt, dann ist das für uns natürlich ein Traum in Erfüllung gegangen. Oder? Sind alle wirklich, die haben alle plus minus 20 Minuten sind wir am Platz gewesen. Und das ist schon sehr, sehr, wie soll ich sagen, ein Privileg. Und wir haben im Hannes genug mal. Der Hannes ist auch sehr begeistert von uns gewesen. Der Erfolg, den wir gehabt haben, hat uns immer unterstützt, hat uns immer so viel, wie es gegangen ist, zur Verfügung gestellt. Und ich wünsche mir, dass wir so einen Hannes Hurter im Schweizerischen Fußballverband haben.
Ja. Ist die Infrastruktur ein grosses Problem? Eben du schwärmst jetzt von dem Platz zu Aarau im Schach, wo ihr Länderspiel machen könnt, wo ihr trainieren könnt. Fehlt das einfach vielerorts komplett?
Nein, mittlerweile auch nicht mehr. Es gibt so viele Plätze in der Schweiz. Wirklich. Wirklich. Es gibt, das ist wiederum gegangen. Und teilweise wird es ja nicht einmal mehr benutzt. Das ist noch das Traurige, oder? Aber es liegt nicht am Platz. Sage ich euch ganz ehrlich, es liegt nicht am Platz. Sondern einfach, wenn ich bringe es auf den Punkt, wenn ich von 5 Wochen Ferien, 5 Wochen muss Training geben, dann würde ich auch gerne mal mit der Familie in die Ferien gehen. Und das liegt einfach nicht drin. Oder ist in den letzten Jahren nicht drin gelegen. Und deshalb, ist der Entscheid wirklich von mir nicht einfach über die Nacht passiert.
Dann mach doch mal ein Plädoyer für Beibsock. Du hast gesagt, man gibt zwar Ferienherren oder so, aber es gibt einem ja auch wahnsinnig viel. Was macht den Sport so faszinierend, dass man 20 Jahre dabei bleibt oder über 20 Jahre und bis fast 40 weiterspielt und eben die Ferien nimmt und so weiter?
Ja, da muss man geboren sein für den Sand. Da muss man. Ich habe ja selber sehr schön Fußball gespielt, als ich klein war. Bis 18, 19 habe ich Fußball gespielt und dann irgendwann habe ich dann mal ein Plausturnier in Häcklingen. In Häcklingen ist das genau. Und ich durfte mal mit den Kollegen ein Turnier spielen. Und dann bin ich vom ersten Spiel fasziniert gewesen und es ist mir gelegen. Und meine Stärken, die ich habe, persönlich, die habe ich auf dem Sand viel mehr können umsetzen. Die Qualitäten, die ich habe, die kommen viel mehr im Sand entgegen als auf dem Rasenfußball. Und das habe ich aber auch zum Glück wirklich auch früh eingesehen. Also ich habe gewusst, mit 20, ich will kein Fußballprofi. Das hat einfach zu wenig, ich bin zu wenig gut gewesen, ganz einfach. Qualitäten länger nicht. Ich habe Challenge League gespielt, ja. Ich konnte durch Challenge League vielleicht einmal in der Super League so ein Durchschnittsspieler sein. Für das hat sie vielleicht gelangt. Aber ich habe dann nachher gerade gespürt, Beach Soccer, ich darf reisen, ich darf an den schönsten Ort, immer wo schön Wetter ist, ich kann barfuß Fußball spielen, ich darf da etwas aufbauen. Ich hatte schon damals die Gedanken gehabt, wirklich, Beach Soccer damals noch nicht so populär, also ich darf da etwas bewegen. Und ja, 21 Jahre später, eben, mein CV sagt, glaube ich, schon einiges. Und eins garantiere ich, wenn ich jetzt nochmal zurückkomme, ich würde genau den gleichen Weg machen. Ich würde den machen, weil ich habe so viel gemacht, so viel gesehen, so viele Erinnerungen, schöne Erinnerungen, wirklich. Und ich würde wirklich den Weg nochmal machen. Also ich bin stolz, den Weg gegangen zu sein. Und wirklich stolz auch, was ich erreicht habe.
Das kannst du definitiv sein. Das sind eben, wir haben es ein paar Mal schon davon gehabt, extrem beeindruckende Zahlen und Leistungen, die ihr da gebracht habt. Jetzt, was ich mich gefragt habe, jetzt, wenn du jetzt quasi deinen Rücktritt gegeben hast, jetzt fällt ja ganz viel weg, was auch Training und Zeug und Sachen angeht. Was wird dir am meisten fehlen?
Ja, die ganze Freundschaften, die ich habe. In der Nationalmannschaft, das eben auch mit dem Angelo Scherinzi. Sandro Spaccaratera ist, ich habe im 2004 angefangen, er hat im 2005 angefangen, ein Jahr später. Das ist das Leben lang mein Zimmergenosse gewesen. Also mit dem Sandro bin ich so verbunden, dass das eigentlich auch später, wo nachher der Noel dazugekommen ist, das sind der Silvano Kessler. Das sind einfach die Freundschaften, die man hat, wo man jetzt halt, wir sind natürlich immer noch in Kontakt, klar. Aber eben die ganzen Erlebnisse während dem Training, nach dem Training, in der Reise, die schmerzen noch, muss ich ehrlich sagen. Also der Kontakt mit den ehemaligen Mitspielern, der fehlt mir. Der fehlt mir extrem. Aber ja, in 2 Wochen ist dann wieder Euroleague-Superfinale in Italien. Da werde ich auch dabei sein, da gehe ich mit, ich nehme die ganze Familie mit, also ich bin dann nöch wieder mit ihnen, wie ihnen unterstützen aus der Tribüne und ja, wieder nochmal einmal das erleben, was ich die letzten 21 Jahre erleben durfte.
Du hast vorhin gesagt, Dubai ist dir sehr ans Herz gewachsen, auch natürlich mit der WM. Gleich, was sind so die Orte, wo wirklich auch sonst so cool gewesen sind zum Spielen? Ich nehme jetzt an, wir schnell mal zu Brasilien, oder? Mit dem Team, das die hatten und so weiter. Wo ist so richtig, wo sind ihr Stars gewesen, wenn ihr angekommen sind?
Ja, dann sage ich auch ganz klar, in Rio de Janeiro ist auch, Beach Soccer ist dort auch ganz hoch einzustufen. Und wir haben uns jährlich, sind wir immer im Januar, sind wir immer 10 bis 14 Tage sind wir auf Rio. Und das war uns so ein bisschen wie eine Vorbereitung. Und wir haben das dort richtig genossen. Wir haben dort die Leute kennengelernt. Und ja, in den letzten 21 Jahren, einmal pro Jahr, also 20 Mal Rio, ist schon auch eine feste Grösse gewesen danach. Dubai ganz speziell auch. Und auch Moskau in Russland war auch ein spezielles Pflaster gewesen. Weil wir haben dort auch mit der Nationalmannschaft immer schöne Turniere gehabt, schöne Match, erfolgreiche Match. Und die Duell in Russland, in Moskau gegen Russland, auch speziell mit 3000 Zuschauern ringsherum und immer gute Match, knappe Match. Das war auch sehr speziell gewesen. Dann weiter. In Mexiko durfte ich einmal spielen. An einer Weltauswahl. Das war auch eine sehr schöne Location. Tahiti sind wir auch gewesen, mit der ganzen Nationalmannschaft. Dann Costa Rica ist auch eine Reisedestination. Traumhaft. Das bleibt man sicher auch. In Europa sowieso durch alles durch. Ja, das sind so ein bisschen die speziellen Orte, wo Beachsoccer wirklich eine Macht ist.
Gibt es dann auch dort wirklich, dass man dann erkannt wird? Ähnlich, aber du bist ja, man hat ja schon gesagt, ein kleiner Messi vom Beachsoccer, so wie lang war. Also gibt es die Orte, wo der Hype wirklich so gross ist, dass die Leute euch erkennen?
Ja, definitiv. Also in Rio, da gibt es an der Copacabana gibt's einen Strandteil, der heisst Leme. Und dort kannst du sicher sein, da kannst du in der Nacht, am Morgen, am helligsten Tag durchlaufen, da wirst du erkannt. Weil das sind alles wirklich, die schlafen alle auf der Copacabana. Und das kann man sich gar nicht vorstellen. Die Copacabana, die ist so breit, so lang. Und dort wird einfach Beachsoccer wirklich 24 Stunden lang gespielt. Und die haben so viele Spieler, die haben ja immer Probleme. Wenn brasilianische Nationalmannschaft, wenn die ein Aufgebot durchgeben, das ist immer eigentlich eine Überraschung. Weil die haben sicher etwa 100 Spieler vom gleichen Kaliber und die können auswählen. Also Brasilien ist sicher ein Ort an der Copacabana, wo wirklich prädestiniert ist für Weissager.
Wie geht es jetzt für dich weiter neben dem Beruf? Also, bleibst du im Sport irgendwie erhalten? Hast du da schon Gedanken gemacht? Weißt du, würde es dir reizen, dein ganze Know-how auch irgendwie mal noch anders weiterzugehen? Oder ist jetzt einfach mal der Zeitpunkt gekommen, zu sagen, jetzt mache ich Abstand?
Ja, momentan bin ich es am geniessen. Eben die Verpflichtungen, keine Trainings am Abend, die habe ich jetzt in letzter Zeit wirklich sehr genossen. Jetzt ist die Familie wirklich, kommt jetzt viel mehr zum Zug. Meine Töchter beide, die brauchen das auch. Und die grosse Tochter wird bald 14, ist jetzt auch in einem schwierigen Alter. Sie ist, obwohl sie es eigentlich sehr, sehr gut macht für ihr Alter. Die Kleine wird jetzt 6 sein. Also ich werde mich jetzt wirklich voll um meine Töchter und meine Frau, wo ich wirklich in den letzten Jahren vielleicht nicht so viel gemacht habe. Eben mit 4-mal Training und die ganze Ferien dran gehen, ist dann das wirklich... aber auf der anderen Seite, sie haben mich immer unterstützt die ganze Zeit und das hat nie Druck gehabt von meiner Frau, meine Kinder, die haben immer das toll gefunden, mich haben wirklich immer unterstützt. Das auf jeden Fall jetzt an erster Stelle. Dann habe ich vor kurzem entschlossen, auch im Fußball Trainer. Das ist jetzt auch aktuell bei mir. Ich bin neu beim FC Baden, Assistenztrainer von der zweiten Mannschaft, U21. Ich mache das zusammen mit meinem Cousin, also doch ein bisschen Fußball. Ziel ist es sicher, dort auch mal ein bisschen die Trainerdiplom machen, um auch die Erfahrungen sammeln und alles. Aber ich werde im Beachsoccer zu 100% treu bleiben. Das wird mein Leben lang meine Leidenschaft sein. Das kann man auch nie mehr wegnehmen. Also Beachsoccer, ich bin ich bin von der FIFA eingeladen gewesen, an der WM in Seychellen dieses Jahr im Mai. Also ich werde sicher meine Nationalmannschaft, meine Kollegen immer unterstützen, so gut es geht von da aus. Aber ich werde sicher verfolgen. Und wer weiß, vielleicht in Zukunft wird Beachsoccer vielleicht einmal einen Sprung machen. Vielleicht einmal olympisch, wer weiß. Ich weiß, Pläne sind dran. Dass das da etwas geht und dann irgendeine Funktion oder so. Oder, ich wünsche mir das sogar, weil eben Beachsoccer, ich habe das wirklich gelebt 21 Jahre und prägt. Und ich glaube auch nicht so schlecht gemacht.
Ich glaube, das ist ein sehr schönes Schlusswort, wo wir genau so stehen lassen. Herzliche Gratulation von uns für eine riesige Karriere. Da kannst du zu Recht absolut stolz sein drauf. Jetzt aber auch, wie du es richtig gesagt hast, geniessen und mal etwas anderes machen. Wir wünschen dir für deine Zukunft alles, alles Gute und hoffen, dass wir dich irgendwo in irgendeiner Funktion, vielleicht auf einem Beachsoccerfeld oder Fußballplatz oder irgendwo wieder werden sehen.
Auf jeden Fall. Ich danke euch, Fabio, Martin. Hat Spass gemacht und hoffen wir, dass mit dem Beachsoccer weiterhin erfolgreiche Schlagzeilen geben wird.
Jawohl, nach dem eindrücklichen Einblick ins Leben von einem Beachsoccer-Spieler widmen wir uns wie immer auch noch anderen Sportarten bei unserem Podcast. Und zwar gibt es auch da noch einiges zu berichten in unserem Newsblock. Und das sind die World Games gewesen. Das sind ja quasi die olympischen Spiele von den nicht-olympischen Sportarten, wenn man das so kann sagen. Und es sind einige Aargauer dabei gewesen und auch erfolgreich, oder Fabio?
Ja, sehr erfolgreich. Wir haben 8 Personen gehabt, die aus dem Aargau mit dabei sind. Ich tue euch die vorstellen, also ich kann spezifisch kurz aufzählen, also ihr wisst, wer das war. Zum einen Elena Quirici, Karate, wo sicher der eine oder andere von euch kennt. Dann haben wir ein bisschen unbekanntere Sportarten gehabt mit Fußball, wo der Nicolas Voigt dabei war aus Bruck. Wir haben Seilziehen, wo gerade eine ganze Armee gefühlt von Aargauerinnen und Aargauern mit dabei war. Das war Elena Bayer, Sarah Filiger, Melanie Filiger, Emanuel Zumbühl und der Jeremias Zumbühl. Und wir haben noch Unihockey, Noel Seiler und im Orientierungslauf Natalia Gemperle gehabt. Und die sind alle auf China gereist, weil die World Games dort stattgefunden haben. Und von den 8, die dabei waren, hat es insgesamt 5 Aargauer Medaillen gegeben, also fast eine perfekte Ausbeute, die da geholt worden ist. Und zwar hat es vor allem sogar 3-mal Gold gegeben. Und es hat einerseits Elena Quirici im Karate geholt, in der Kategorie bis 68 Kilogramm. Dann hat das Natalia Gemperle in der Staffel geholt, im Orientierungslauf. Sie hat zusätzlich auch noch Silber im Sprint gewonnen. Und die dritte Goldmedaille war im Seilziehen Mixed. Da muss ich euch wieder die Namen aufzählen, weil es nicht ganz alle, die ich vorher mal gesagt habe, sind in dieser Mixed-Staffel oder also Mixed-Kategorie dabei gewesen, im Seilziehen. Darum gibt es jetzt noch mal ein paar Namen. Das ist die Elena Bayer, die Melanie Filiger, der Jeremias und der Emanuel Zumbühl. Die vier haben Gold geholt für die Schweiz im Seilziehen Mixed und im Seilziehen bei den Frauen. Dort hat es eine Kategorie gegeben bis 500 Kilogramm. Dort hat es Silber gegeben für die Schweiz und wiederum dort sind auch 3 aus dem Aargau mit dabei gewesen. Darum nochmal 3 Namen: Elena Bayer, Sarah Filiger und Manuela Filiger. Und jetzt haben wir genug Namen für die World Games. Da kann man aber definitiv sagen, dass mit 5 Medaillen von 8 Leuten, die da waren, dass man das als sehr erfolgreich kann jordnen. Also was meinst du?
Absolut. Aber dann ist ja, glaube ich, dort im Orientierungslauf ist noch einer gestorben. Das ist irgendein Italiener. Ich glaube, irgendwie, es waren so extreme Wetterbedingungen gewesen. Und Natalia Gemperle hat, glaube ich, auf Instagram das auch aufgegriffen. Es ist, glaube ich, jetzt gerade eine rechte Diskussion in der Welt der OL-Läufer, ob die da genug geschützt sind bei Extrembedingungen. Also, wenn euch das interessiert, geht mal bei ihr auf Instagram vorbei. Dort erfahrt man ein bisschen mehr.
Genau. Und dann kommen wir noch zu einem anderen Thema. Wir haben noch ein paar Themen für uns. In diesem Newsblock praktisch alles Ausblick, weil es geht langsam aber sicher wieder los nach der Sommerferien. Man merkt, die Sommerpause ist durch, jetzt geht es wieder los. Und wir haben das eidgenössische Schwingfest, das ansteht. Und Medi, da muss ich mit dir darüber reden, weil du dich im Schwingen auskennst und ich mich nicht. Darum muss ich dich fragen, was können wir erwarten von den Aargauer Schwinger an dem Saison-Highlight in Mollis?
Jetzt hat er schon so oft über Schwingen erzählt und du kommst immer noch nicht raus.
Nein, weil ich das immer noch nicht einschätze. Ich kenne mittlerweile die Namen, aber mehr kann ich leider dazu immer noch nicht sagen. Das heisst, du musst mir immer noch ein bisschen erzählen, was läuft.
Ja, das ist gut. Als Eidgenössischer wird es schwierig noch mit Tickets, aber nächstes Jahr schleppt dich dann mal irgendein Kranzfest mit, dass du das auch mal kannst machen.
Ist nicht irgendein Kantonale in Aarau?
Nächstes Jahr, ja, in Rohr. Das gehört ja mittlerweile zu Aarau, von dem her. Ja, sie wäre ja idealst. Das nehmen wir in Angriff. Ja, eidgenössisch. 30. und 31. August ist es wieder soweit. Das ist ja nur alle 3 Jahre. Dementsprechend ist die Schwingerfamilie schon recht hibbelig. Ich bin mit den Nordwestschweizer Schwinger am letzten Samstag schon mal zu Mollis gewesen. Sind wir über das ganze Gelände gelaufen. Haben uns das alles ein bisschen angeschaut, was sie da ihre, was sie können einlaufen können, was ihre Rückzugsorte haben, wie sie uns Medien können vorbeischleichen können. Die haben jetzt eine schöne, quasi wie eine Brücke, wo sie oben durch können, wenn sie keine Lust haben, mit uns zu reden. Das habe ich natürlich kurz überlegt, ob ich das Brückchen abbaue, aber wäre wahrscheinlich nicht gut angekommen. Ja, und dann steht dort der riesige Holzmuni. Ich weiß nicht, ob du schon mal ein Foto gesehen hast.
Das habe ich gesehen.
Recht eindrücklich, muss ich sagen, wenn man da davor steht. Genau, ja, sportlich. Du, viele Sachen, die wo Mut machen. Unsere Verletzten, Zwilling Tim und Jan Roth, die sich ja beide in das Mosebank gerissen haben, die sind ziemlich geschmeidig durch die Arena gelaufen und haben gesagt, sie werden jetzt dann bald mal die ein erstes Ernst-Training machen, also wirklich Vollgas. Und sie sind beide sehr zuversichtlich, dass das klappt, dass sie dabei sind. Und das sind natürlich Good News, auch wenn natürlich nach so einer Verletzung man von ihnen jetzt nicht alles darf erwarten. Trotzdem, ja. Sonst, Sinischa Lüscher, das ist auch so ein Junge, wohnt ja im Aargau, schwingt aber für Olten. Schwingclub Olten ist ziemlich gut unterwegs, hat der Fabian Studemann als Gegner gehabt, zuletzt am Nordwestschweizerischen Teilverbandsfest und hat nicht verloren. Also hat es unentschieden gegeben. Das war natürlich ein riesen Ausrufezeichen gewesen. Vielleicht noch zur Einordnung. Fabian Studemann gilt eigentlich als grösster von allen Anwärtern auf den Königstitel. Klar, zum König werden müsste man dann so Kämpfe gewinnen, aber ja, das wäre dann vielleicht doch gerade ein bisschen gar viel, wenn wir jetzt vom Königstitel reden. Am ehesten wäre dort wahrscheinlich der Nick Alpiger der Kandidat. Ist ja vor 3 Jahren zu Bratlen Zweiter geworden. Hat im 7. Gang den Schlussgang nur knapp verpasst. Wenn er dort gewonnen hätte, wäre er sogar in den Schlussgang gekommen. Hat dann dort nur ein Unentschieden gestellt gemacht. Ja, ihm könnte man es am ehesten zutrauen, wobei die Konkurrenz ist unglaublich stark. Eben Fabian Studemann, Samuel Giger, Joel Wicki, der König von Bratlen. Ja, wird nicht einfach. Aber gleich, ich glaube, wir dürfen wirklich die letzten 2 Feste auf dem Brünig und jetzt vor allem aus Nordwestschweizerischen hat das Team einen gesamthaft einen sehr starken Eindruck hinterlassen und von dem her verstecken müssen wir uns nicht. Vor 3 Jahren hat es 7 Kränze gegeben für die Nordwestschweizer. Wenn sie das wieder schaffen, wäre das sehr gut, weil wir haben doch immer noch Verletzte, die die ganze Saison fehlen. Die Brüder Lukas und Andreas Döbli aus dem Freiamt, die beide Zeitgenossen sind, sind nicht dabei. Der Tobias Wittmer, der Aargauer, wo im Moment es im Comeback schafft, nach mega Rückenweh, aber das kommt natürlich auch noch viel zu früh. Und dann hat ja noch der Rebi aufgehört. Von dem her wird es schwierig, aber besser als Anfangssaison, oder dort, wo plötzlich so viele verletzt waren. Darum würde ich jetzt mal sagen, ich glaube, 5 Kränze holen wir schon.
Sehr gut, sehr gut. Gut, hoffen wir, dass du recht hast mit deiner Einschätzung und wer weiß, vielleicht jetzt noch einen grossen Exploit oder was auch immer. Wir werden schauen, was denn da passiert Ende August. Schon ein bisschen früher, nämlich das Wochenende, startet die FC Aarau-Frauen in die neue Saison in der NATIA oder Women's Super League. Und sie haben im Auftaktspiel die FC Basel-Frauen, wo sie treffen. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist das auch die Begegnung gewesen, wo sie letztes Jahr oder letzte Saison in den Playoffs raus sind. Von dem her Zeit für Revanche. Und der Match ist noch speziell, weil der findet im Jockeli statt. Von dem her grosse Kulisse für die FC Aarau-Frauen. Also wenn ihr noch schauen wollt, Platz wird es sicher noch haben. Wäre doch eine coole Sache. Und wir wünschen auf jeden Fall einen erfolgreichen Start in die Saison. Ja, und wir bleiben noch ganz kurz beim Fußball, weil schon wieder angefangen hat der Regionalfußball im Aargau. Da gebe ich wieder dir, Mede, weil du hast eine sehr umfangreiche Regionalfußball-Beilage in der Aargauer Zeitung dürfen verantworten. Entsprechend bist du sicher bestens informiert und kannst uns da in Kurzform einen kleinen Überblick geben, was müssen wir wissen über die bevorstehende und frisch gestartete Regio-Fußball-Saison im Aargau.
Genau, wir haben wie jedes Jahr eine grosse Beilage rausgebracht zum Regio-Fußball. Die ist lässig rausgekommen, ich habe Freude. Und jetzt ist losgegangen am Wochenende. Saisonstart war auf den regionalen Plätzen. Und die zweite Liga ist ja ein bisschen unser Bijou, die höchste Regionalliga. Die hat auch wieder gestartet. Und dort gibt es natürlich zu sagen, der FC Muri ist zurück im Regionalfußball. Wir sind jetzt viele Jahre, haben die sogar erste Liga gespielt, hat nach der zweiten Liga Inter. Ja, und jetzt zurück im Regio-Fußball und sie haben uns gesagt, also der Präsident, der Michael Stadelmann, sie müssen wieder lernen zu gewinnen und sie wollen auch wieder gewinnen. Also sie sehen das jetzt ein bisschen als Chance für einen Neustart. Nach zuletzt, ja, ist nicht mehr so einfach gewesen dort. Ja, zum Auftakt haben sie verloren, also von dem her, das ist schon mal nicht aufgegangen. Haben ja noch einen prominenten Trainer geholt, Alain Schulz, ein sehr bekannter im Aargauer Fußball. Ist jetzt dort zum ersten Mal Cheftrainer. Von dem her natürlich sehr gespannt, wie es dort weitergeht. Vielleicht noch ganz kurz zu sagen, sie haben gegen Suhr verloren, also nicht gegen irgendwie einen Aufsteiger oder so, durchaus gegen ein Schwergewicht von dieser Liga mit 3-2. Also von dem her, der erste Sieg wird dann wahrscheinlich auch irgendwann mal wieder passieren. Und sonst gibt es noch einen Aufsteiger, der gewonnen hat, Neuenhof, das Derby gegen Baden 2. Natürlich für sie besonders cool, als Aufsteiger gegen das grosse Baden, auch wenn es nur die zweite Mannschaft war, mit 2-1. Und ja, ich glaube, sonst muss ich jetzt nicht einfach alle Resis abonnieren, aber es ist gut gestartet und ich bin natürlich gespannt, wie es da weitergeht auf diesen Aargauer Fußballplätzen.
Sehr gut. Du hast ja vorher bei den Geschwingern schon einen Tipp abgegeben mit der Kranz. Ich sage jetzt nicht, ich mache es jetzt nicht so fies, wie sagen, du musst mir sagen, wer Meister wird in der zweiten Liga, aber du kannst ja vielleicht sagen, welche Teams so die sind, wo wir damit rechnen, dass sie voraus spielen und welche vielleicht eher ein bisschen hinten, ohne jetzt eine grosse Bianer Begründung abzugeben, aber einfach, dass man so ungefähr weiss, wer da könnte voraus spielen und wer hinten.
Vielleicht können wir ja auch nächsten Monat den Nick wieder dazu, Nick Trümmer, der ja schon ein paar Mal dabei war, dazu bewegen, dass er mir noch ein bisschen ausführlicher über den Regio-Fußball redet. Ja, trotzdem, ich kann das schon machen. Das sind wahrscheinlich so die üblichen Verdächtigen. Also eben Sur, den ich vorher schon erwähnt habe, der FC Lenzburg, Schönewert, Niedergösgen. Eben Muri, bin ich durchaus gespannt, was da passiert, wenn die den Tritt findet. Ja, ich würde so sagen, das sind so die heißesten Kandidaten, wo es gilt, drauf zu schauen. Ja, aber ich würde vorschlagen, wir machen das jetzt einfach gerade schon ab. Nächste Podcast-Folge gibt es den Schwerpunkt.
Du überzeugst ihn, dass er das macht. Und dann
genau, der Nick lässt ja uns hoffentlich zu und weiss es ja jetzt schon, dann muss ich es ihm nicht mal mehr sagen.
Sehr gut, sehr gut. Ja, hey, aber schau jetzt, ich würde dich noch ein drittes Mal missbrauchen als meine Auskunftsperson für ein News-Thema, für eine bevorstehende Saison. Und zwar damals geht es um Handball. Die startet gleichzeitig mit dem Schwingfest, mit dem am 31. August, am Sonntag, startet der HSC Sur Aarau in die neue Saison. Natürlich wieder in der höchsten Spielklasse und startet gegen GC Amicizia Zürich. Dort ist ja, glaube ich, einiges ein bisschen im Umbruch, wenn ich das so richtig mitverfolgt habe, mit viel Spielerwechsel und Zeug und Sachen. Was dürfen wir erwarten vom HSC? Kannst du vielleicht so eine kurze Einschätzung? Ich weiss, zwei Wochen vorher ist für dich noch sehr weit weg von der Saison. Das sieht Sur Aarau wahrscheinlich ein bisschen anders, aber für dich, der sehr stark im Tagesgeschäft ist, ist da noch weit weg. Aber vielleicht gleich so eine grobe Einschätzung. Was dürfen wir vom HSC erwarten in der Saison?
Also der erste Match verpasse ich tatsächlich. Ich bin nämlich am Eidgenössischen. aber ich habe sie schon gesehen in der Vorbereitung. Sie haben ja ein mega prominenter Gast gehabt mit dem Bundesligist, mit Manuel Zehnder, der zurückgekommen ist. Und Magdeburg, das Team müsste man vielleicht auch noch erwähnen. Haben es klar verloren, das war aber zu erwarten. Es war gleich cool, volle Halle, mega viele Leute. Hat wieder Lust gemacht auf Handball. Und ja, jetzt geht es los gegen GC. Und du hast es angetönt, der Kader recht verändert. Sie haben viel Abgänge gehabt. Haben aber jetzt auch, muss man sagen, mittlerweile doch ein bisschen auch Zugänge dürfen präsentieren. Und ich war am Anfang ein bisschen skeptisch und hatte fast ein bisschen Angst gehabt, was dann nur immer geheißen hat, der geht noch und der geht noch und der geht auch noch. Aber mittlerweile muss man sagen, sie haben gute Verpflichtungen können machen. Von dem her bin ich recht zuversichtlich. Gerade jetzt gegen GC, da haben sie Martin Popowski, der war bei GC. Dort munkeln wir ein bisschen, sagen, schwierig mit der Bezahlung und so weiter, dort, dass da gewisse Spieler dann gegangen sind. Und der HSC hat die Gunst der Stunde können nutzen. Und hat Martin Popowski können holen. Das ist ein sehr guter Spieler für die Schweizer Liga. Das ist sicher so mal super. Von dem her, ich schaue recht zuversichtlich vorwärts, dass das mit den Playoffs sicher wieder wird klappen. Aber ob jetzt das nachher, wie weit das in den Playoffs geht, das ist jetzt definitiv nicht zu viel zu sagen.
Sehr gut. Sind wir gespannt. Werden wir sicher auch verfolgen. Werden wir vielleicht auch mal noch einen Gast haben, die im Verlauf dieser Saison vom HSC. Mal schauen, was wir da noch alles vorhaben. Aber HSC wird sicher ein Thema sein. Da werden wir dranbleiben. Und jetzt haben wir ganz zum Schluss noch einen kleinen Hinweis. Und zwar haben wir ja letztes Mal in unserem Podcast den Robin Gemperle zu Gast gehabt, unseren Ultracycling-Profi aus Aarau, wo ich, wie ich finde, ein sehr eindrückliches Interview gegeben hat. Und er hat ja dort schon gesagt, er werde natürlich gleich schon wieder sein nächstes Rennen fahren. Das ist jetzt dran. Das ist das Rennen auf der Siderstrasse, das Silk Road Mountain Race. Und er ist schon gleich im Ziel. Die meisten anderen sind noch längst nicht gleich im Ziel. Er ist schon wieder weit voraus. Hat noch die letzten ungefähr 200 Kilometer vor sich jetzt im Moment von der Podcast-Aufnahme. Das sind die letzten 200 Kilometer von 1924, die er insgesamt macht. Und eben, wie ich schon gesagt habe, er liegt sehr deutlich in Führung. Und wenn nicht da irgendetwas ganz Komisches passiert, wird er da wieder einen Sieg einfahren, was uns natürlich sehr freut. Und wer weiß, vielleicht auch er wieder das ein oder andere Monat-Thema bei uns im Podcast. Und an dieser Stelle danke ich mal fürs Zuhören in der heutigen Folge. Wie immer, Feedback könnt ihr schicken, redaktion@argausport.ch. Ansonsten sehr gerne Podcast bewerten, abonnieren oder auch sonst einfach bei uns auf Social Media vorbeischauen. Danke und bis zum nächsten Mal.
argausport.ch, dein Sportpodcast aus dem Kanton Aargau.